Grundsätzlich halte ich es für richtig, dass es eine gute Bezahlung gibt für Abgeordnete. Ich finde, dass sie eben da selbstbestimmt sein können, dass sie unabhängig walten lassen können. Jetzt weiß ich, jetzt gibt es schon Aufschrei vielleicht von denen, die das hören, aber dazu komme ich noch. Diese Selbstbestimmung sollte dann über die Diäten ablaufen. Sie sollte nicht darüber ablaufen, dass Abgeordnete noch Nebenverdienste haben. Und dann darf es eben auch Lobby-Deals und so weiter auf keinen Fall mehr geben. Herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge Lobbyland. Das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Es geht um die Themen Lobbyismus, Transparenz, Korruption und Demokratie. Wir setzen sie in Beziehung zu den aktuellen Themen. Wir ordnen sie ein. Wann? Zweimal im Monat, immer mittwochs, wo? Überall, wo ihr Podcasts hört oder direkt unter www.lobbyland.de. Ja, ihr Lieben, die Folge 55 heute, Diät für den Big Bundestag, ist unser Hauptthema. Aber wir fangen an wieder mit der Rubrik Überleben und zwar diesmal mit dem Wald. Man könnte sagen, die gute Nachricht ist, 30% in Deutschland ist Wald. Waldanteil beträgt also 30% an der Gesamtfläche in Deutschland. 21% der Bäume sind gesund, aber das ist nicht die gute Nachricht, denn das heißt, dass 80% krank sind. Und das ist genau die Zahl, um die es aktuell geht. Fangen wir aber nochmal bei den 30 an. Das ist übrigens auch der internationale, der globale Wert. 30% der Landfläche sind bewaldet auf der Welt. In Deutschland ist es also nicht viel anders. Das ist aber trotzdem kein schlechter Wert, weil Deutschland ist dicht besiedelt, also eine hohe Bevölkerung, industrialisiert. Da sind also 30% jetzt erstmal von der Fläche ein guter Wert. Aber natürlich 4 von 5 Bäumen krank, das ist ein sehr, sehr schlechter Wert. Nur mal zum Vergleich, als es ein Riesenwarnsignal gab, schon ein paar Jahrzehnte her, wegen dem sauren Regen und des Waldsterbens, als der Wald wirklich in aller Munde war, in jeden Nachrichten, da waren das deutlich weniger, da waren nur 50% der Bäume gefährdet oder krank. Jetzt sind es 80% und es spielt eigentlich fast keine Rolle. Es rauscht so durch den Blätterwald und durch den Mediendschungel durch und auch so im Prinzip an uns vorbei. Dabei ist das ein sehr wichtiges und eigentlich auch bedrohliches Thema. Wenn dann doch darüber gesprochen wird, wird es gerne abgetan mit dem, der Borkenkäfer ist schuld. Ja, er trägt dazu bei, aber er kann nur dazu beitragen, weil es dem Wald insgesamt schlecht geht und er sich dann auf die angeschlagenen Bäume stürzt und sie dann mitnimmt. Und er sich auch nur so ausbreiten kann, weil einfach die Bedingungen durch Trockenheit, durch den Klimawandel, aber auch durch viele andere Aspekte, einige werden wir aufgreifen, andere vielleicht mal später, schon geschwächt ist. Ja, sprechen wir nochmal über diese 30%, bevor wir nochmal zum Thema kommen, des Gesamtwaldes. Das kann man eigentlich nicht Wald nennen in Deutschland. Das ist wiederum dann die schlechte Nachricht. 30%, wie gesagt, ein ganz guter Wert, aber das ist ja in Deutschland kein intaktes Ökosystem. Nicht so, wie ein Wald eigentlich sein sollte und wie er natürlich auch wachsen würde, sondern man muss eigentlich in Deutschland eher von größtenteils Monokulturen oder zumindest von einem Art Nutzwald sprechen. Und um das auch mal ins Verhältnis zu setzen, Naturwald, also ein naturbelassener Wald, der so wachsen darf, wie er will, wo wirklich sich das so ausprägt, wie es kommt, haben wir in Deutschland unter 3%. Als ich noch im Bundestag war, haben wir mal beschlossen, dass wir 2020 auf 5% kommen wollen. Also auch immer noch ein sehr niedriger Wert. Und das war die Zielmarke. Die Zielmarke wird nicht nur verfehlt, sondern der Naturwald ist sogar ein wenig zurückgegangen. Ja, warum ist das so? Oder warum haben wir so unterschiedliche Zahlen und warum hört sich das so viel an mit den 30%, sind aber nicht so viel? Und da kommen wir zum Kern, das, was dann sozusagen auch Lobbyland betrifft. Und was meistens eben bei wissenschaftlichen Nachrichten oder wenn es um Umwelt oder so geht, gerne weggelassen wird. Es ist unser Denken und unsere Wirtschaft und wie wir funktionieren und dass bei uns alles immer nur es ums Geld geht. Also ein Wert bemisst sich immer eigentlich an dem Profit und an dem Geldwert und nicht an anderen Maßstäben. Und so ist es halt auch beim Wald. Das kann man sich schon mal angucken, ist ganz spannend. Werft mal einen Blick auf Wikipedia. Als zweiter Satz, also es gibt einen ganz kleinen Abschnitt oben, der sieht ja sozusagen den Kern der gesamten Wikipedia-Seite, die schon sehr groß ist. Also sehr viel Inhalt gibt es da auf der Seite zum Wald. Aber da steht vor allen Dingen dann, es gibt einen Holzvorrat in Deutschland von insgesamt 3,9 Milliarden Festmeter. Also Wald ist eigentlich hauptsächlich Holz und deswegen hauptsächlich ein Geschäft. Daran bemisst sich unser Wald. Und genau das war der Wert unseres Waldes. Und wir hätten diese 30% bei weitem nicht mehr, wenn der Wald nicht einen eigenen Wert hätte, wenn da sozusagen damit nicht Profit gemacht werden kann. Und deswegen haben wir auch diese Monokulturen. Nur fällt das jetzt auch denen, die Profit machen wollen, immer mehr auf die Füße, weil gerade die schön gerade wachsenden Fichten, die überall eingepflanzt worden sind, obwohl sie da gar nicht hingehören und deswegen einen Hauptteil unseres Waldes übernommen haben, sind jetzt besonders betroffen. Das ist sicherlich eine Nachricht, die bei euch schon angekommen ist. Aber ja, was wird dagegen getan? Das ist die große Frage. Und vor allen Dingen, was ist der Grund, was ist der Hintergrund? Und das ist eben dieses Geschäft, was ich gerade gesagt habe. Und da müssen wir sowieso eine Änderung unseres Denkens hinkriegen. Weil es geht auch hier, wie fast überall, leider hauptsächlich um Lobbyinteressen. Ich habe das selbst erlebt. Waldbesitzer waren im Bundestag, vor allen Dingen dann im Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss. Und die haben mit darüber bestimmt, was denn mit dem Wald wird. So, die wollen zwar auch, dass der Wald nicht kaputt geht, aber sie wollen es, ich meine, manche mögen vielleicht sogar auch Bäume und Wald, das will ich denen gar nicht abstreiten, aber hauptsächlich geht es natürlich da um den Profit. Und sollte es aber um ganz andere Dinge beim Wald gehen, also zum Beispiel, dass der Wald ein Lebensraum ist und zwar ein sehr wichtiger Lebensraum, dass dort Vielfalt gefragt ist. Das heißt, es sind ja nicht nur die Bäume, die dort leben, sondern ein großes Ökosystem von Tieren und Pflanzen und Pilzen, die sich dort ja über Millionen von Jahren entwickelt haben und die in einer Gemeinschaft leben und da eine hohe Biodiversität, wie man so schön sagt, stattfindet. Und ganz viel davon haben wir überhaupt noch nicht begriffen, wie diese Kommunikation zum Beispiel zwischen diesen Lebewesen läuft. Also wir wissen zum Beispiel wenig, was unter der Erde ist, das ganze Wurzelgeflecht, was interagiert und zusammenhängt mit Pilzen und wie da auch eine Kommunikation stattfindet, wie wahnsinnig stabil trotz jetzt dieser Krankheit des Waldes eigentlich dieses Ökosystem ist, wie stark es Gefährdungen, wenn es nicht gerade der Mensch ist, abwehren kann und immer wieder auch sich neu regeneriert, wenn mal was passiert. Auch bei der Trockenheit werden wir das jetzt feststellen. Das Problem ist nur, diese Trockenheit, die wir erlebt haben, auch wenn wir jetzt ein nasses Jahr haben und einiges aufgeholt ist, was jetzt im Winter und auch Frühjahr noch runtergekommen ist, wir werden diese nächsten Trockenperioden wieder haben und dann wird der Wald auch wieder anfällig sein. Aber genau dieser Lebensraum ist wichtig für uns, auch im Kampf gegen das Artensterben. Ja, natürlich kann man auch den Profit und das Holz rechnen, auch das Holz als Baumaterial. Ich finde es auch wichtig, dass wir Holz dem Wald entnehmen. Darum geht es gar nicht. Aber es darf eben nur ein Teilaspekt sein. Und das Dritte, wo der Wald immer wieder eine Rolle spielt, ist der Klimawandel. Also er ist natürlich betroffen vom Klimawandel, aber er ist sozusagen ja auch ein wichtiger Faktor im Kampf gegen den Klimawandel. Wenn wir die Wälder nicht hätten, dann hätten wir schon längst eine viel höhere Erwärmung, eine deutlich höhere Erwärmung und dann wäre die Katastrophe auch schon längst vollendet. Aber der Wald ist eigentlich im doppelten Sinne wichtig für das Klima, weil er nämlich Kohlenstoff senke und Speicher gleichermaßen ist. Man könnte jetzt ganz einfach sagen, der Wald macht aus Luft Holz. Also so einfach ist es natürlich nicht, aber ich will jetzt nicht die ganzen biologischen Prozesse, aber jeder hat das in der Schule gehabt, Photosynthese. Und da wird sozusagen dann ja Kohlenstoff der Atmosphäre entzogen und am Ende nicht nur Sauerstoff produziert, sondern am Ende wächst damit der Baum, wachsen die Stämme und damit wird viel Holz produziert. Und dieses Holz, wie gesagt, ist nicht nur ein Profit-Rohstoff für uns, sondern er ist auch wichtiger Lebensraum für die Tiere. Deswegen ist übrigens auch wichtig, Totholz im Wald zu belassen. Es ist nämlich nicht so, dass das nicht lebt, sondern im Gegenteil, das wird ja sofort von anderen Organismen, Tieren, Pflanzen, Pilzen, Moosen und so weiter überzogen und wird wieder einverleibt in das Gesamtökosystem. Und dieses Totholz, was häufig eben fehlt in den Wäldern, ist aber ungemein wichtig und auch ungemein wichtig für die CO2-Bilanz. Denn das Problem, was wir mittlerweile haben, ist, dass diese Kohlenstoffsenke, also dass wir nicht nur CO2 bei der Produktion von Photosynthese aus der Atmosphäre entnehmen, sondern natürlich ganz viel CO2 grundsätzlich gebunden ist in diesen Bäumen. Also nach Schätzungen ist das so, dass allein der deutsche Wald 4,3 Milliarden Tonnen an CO2, also selbst unser nicht so toller Wald, gebunden hat. Und dann eben noch dieser Atmosphäre 52 Millionen Tonnen CO2 jährlich entzieht wegen der Photosynthese. So, und wenn das kippt, und wir haben das an einigen Stellen schon, es reicht nach so trockenen Zeiten und wenn die Bäume kaputt gehen, dann haben wir nicht mehr eine Senke, sondern dann wird mehr CO2 freigesetzt, als gebunden wird. Und das kommt dann on top auf unsere Klimabilanz. Und das ist ein großes Problem. Jetzt könnte man sagen, ja, dann forstet doch mal eben auf. So einfach ist das ganze Thema aber nicht. Aber insgesamt ist das Thema Wald viel, viel schichtiger, als man glaubt. Aber ich denke, wir machen da mal eine Sondersendung zu, auch nochmal das in Beziehung zu setzen. Man kann natürlich auch viel darüber lesen und hören. Also natürlich der Hinweis auf Peter und der Wald, ein Geo-Podcast, den man sich auf jeden Fall anhören kann. Man muss manchmal ein bisschen geduldig sein, um ein paar Fakten mitzukriegen. Aber sicherlich auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich denke, wir werden das gerade aus dieser Profit- und Lobby-Sicht uns nochmal anschauen. Ja, sagt doch einfach mal Bescheid, wenn ihr da mehr darüber hören wollt, welche Aspekte euch interessieren oder überhaupt, wenn ihr Vorschläge noch für Sendungen habt. Es kommen zwar sowieso immer welche rein und wir werden nicht alle erfüllen können, aber gerade jetzt zum Beispiel zum Wald gibt es ja vielleicht ein paar Vorstellungen. Also meldet euch bei uns, entweder genau über unsere E-Mail-Adresse, die steht auf der Homepage, oder auch Lobbyland ist ja auch bei Insta und Twitter vorhanden und oder X. Auch da kann man eine Nachricht dann hinterlassen. Wir bewerben ja diese Sendung immer. Also da vielleicht einfach einen Kommentar.
Ein Podcast macht Arbeit und kostet Zeit. Wir, also das Team der Initiative Lobbyland, machen das alles ehrenamtlich. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr sagt, hey, mehr davon. Falls ihr uns also unterstützen möchtet, macht Werbung für den Podcast, teilt ihn, bewertet ihn, kommentiert, hinterlasst ein Like oder abonniert uns, je nachdem auf welcher Plattform ihr euch befindet. Ihr wollt selbst bei uns aktiv werden und noch mehr unterstützen? Dann meldet euch bei team@lobbyland.de.
So, und jetzt zum Hauptthema. 734 Abgeordnete, so groß war der Bundestag noch nie. Und so gut verdient hat der Bundestag, oder besser gesagt die Abgeordneten, auch noch nie. Im Juli sollen die Diäten im Bundestag um 635 Euro auf dann 11.227 Euro pro Monat steigen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Fund und da kann man auf jeden Fall sowohl von der Anzahl der Abgeordneten als dann auch von den Diäten von einem Big Bundestag sprechen. Eigentlich verweise ich ja gern in den Themen hier und vor allem in den Aspekten, die wir beleuchten, auf Themen hin, die wenig beachtet werden oder gerne sogar ignoriert werden, obwohl sie sehr wichtig sind. Das kann man jetzt bei der Diätenerhöhung natürlich nicht sagen. Es ist schon ein größeres Thema. Aber die Einordnung finde ich wieder sehr schwierig, wie sie stattfindet, weil wie bei anderen Debatten ist dann immer sehr schnell schwarz oder weiß und diese Gesamtbetrachtung fehlt mir ein wenig. Deswegen und natürlich, weil es zu den Themen gehört, die wir ja sowieso bei Lobbyland immer wieder machen, habe ich das natürlich jetzt aufgegriffen, das Thema. Die Frage ist also, wie gerechtfertigt ist diese Diätenerhöhung? Warum erzeugt sie so einen Wirbel? Und was wäre vielleicht eigentlich angemessen? Hier eine vielleicht etwas andere Einordnung und differenziertere Betrachtung. Als Randnotiz vielleicht vorweg, weil 635 Euro dazu hört sich jetzt nicht nach einer wirklichen Diät an, aber da ist natürlich der Wortwitz mit der Diät mit drin, auch im Titel. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht, wo kommt denn der Begriff eigentlich her, weil es ist natürlich nicht die Diät, die wir kennen, wo man abnehmen soll. Dann wäre natürlich dann die 635 Euro auch genau kontraproduktiv. Nein, das kommt eher von dem Begriff Dies für den Tag. Also damit wurden ursprünglich mal die Tagegelder gemeint, Entschädigungen für Verdienstausfälle in der Politik. Das ist natürlich schon längst nicht mehr so im Landtag, im Bundestag, im Europaparlament. Also wir haben das noch so ein bisschen auf lokaler Ebene, dass es da ja auch eher Entschädigungen gibt oder Tagesgelder gibt. Aber auf der Bundesebene ist das natürlich längst nicht mehr so. Und trotzdem hat man diesen Begriff irgendwie beibehalten. Und deswegen ist das kein Lohn, sondern sind es Diäten. Aber das vielleicht nur als am Rande erwähnt. Außerdem ist das System auch ein bisschen anders, noch als in der EU. Da gibt es natürlich auch ein Festgeld, so wie monatlich, so wie Bund auch. Da hat man aber teilweise wirklich noch, wenn man denn dann eine Anwesenheit bei Sitzungen hat, dass man dafür dann nochmal einen Bonus kriegt oder dafür ein Tagegeld bekommt. Ihr habt das vielleicht mitgekriegt, da gab es ja auch mal diesen Skandal, dass manche sich nur eingetragen haben, die Listen und dann wieder, oder eingetragen wurden von Kollegen und bei den Sitzungen gar nicht dabei waren oder ganz schnell wieder gegangen sind und sich trotzdem dann diese Gelder eingesteckt haben. Das ist im Bundestag zumindest ein bisschen anders. Da ist es eher so, dass abgezogen wird. Das heißt, hast du Fehltage, wird Geld abgezogen, versäumst du Abstimmungen, wird Geld abgezogen. Selbst wenn du ein Attest vor oder eine Begründung gibst oder sogar ein gesundheitliches Attest ablegst, dann sind die Abzüge nicht so groß, aber werden Gelder abgezogen. Das heißt, das auch zumindest läuft ein bisschen anders. So, aber jetzt zurück zu der Entscheidung 635 Euro on top und der Geschichte vielleicht nochmal der Diätenerhöhung oder zumindest der noch nicht so langen Zeit. Weil das ist immer eine Diskussion. Ich war ja 19 Jahre im Bundestag und die Diätenerhöhung war immer eine wichtige Diskussion, sowohl in den Parteien als auch immer in den Medien, aber eben teilweise auch einseitig, muss man sagen. Und es ist so, dass ich bei der Entscheidung, muss ich sagen, doch viele Kollegen kannte, die da schon gewisse Bauchschmerzen mit hatten. Aber am Ende doch immer mitgestimmt haben. Das heißt, die meisten Diätenerhöhungen gab es dann auch. Es gab aber schon den Versuch, mal, dass der Bundestag das los wird. Da hat aber dann das Verfassungsgericht gesagt, nein, das geht nicht, ihr müsst eure Diäten selbst bestimmen. Was auf jeden Fall ein Problem darstellt. Ich habe gegen die meisten Erhöhungen gestimmt, weil ich sie nicht angemessen fand. Was nicht heißt, dass ich nicht meine, dass angemessen bezahlt werden muss. Aber dazu komme ich gleich noch. In der Corona-Zeit war es aber dann mal zum Beispiel zu weit, dass man gesagt hat, okay, diese Diätenerhöhung jetzt, die lassen wir sausen. Das ist ein schlechtes Signal. Nach diesem Versuch, dass nicht wir das entscheiden, gab es dann nochmal einen weiteren Versuch, dass an die Richtergehälter anzukoppeln. Wie gesagt, hat also, wenn die steigen, dann steigen unsere genauso. Auch das hat nicht so wirklich funktioniert. Jetzt hat man sich was überlegt und hat gesagt, na ja, vielleicht machen wir das dann, das ist vielleicht so ein objektiver Maßstab an die Erhöhung insgesamt, die es bei den Löhnen gibt. Also so eine Nominallohnerhöhung, die sich so an das richtet, was so insgesamt passiert. Dazu muss man natürlich dann wissen, naja, also wenn ein Lohn bei 3.000 Euro, 4.000 Euro ansteigt, dann sind natürlich 3, 4, 5% eine andere Höhe, als wenn ein Lohn ansteigt, wenn du schon eh bei fast 11.000 Euro bist. Das ist dann wiederum natürlich dann mit 635 Euro doch ein ziemlicher Batzen. Aber nochmal, grundsätzlich halte ich es für richtig, dass es eine gute Bezahlung gibt für Abgeordnete. Ich finde, dass sie eben da selbstbestimmt sein können, dass sie unabhängig walten lassen können. Jetzt weiß ich, jetzt gibt es schon Aufschrei vielleicht in der von denen, die das hören, aber dazu komme ich noch. Und dass sie eben da wirklich auch ihre Arbeit machen können. Und ich weiß, dass das eben ein 60-Stunden-Job ist. Ja, manche machen weniger, manche machen aber sogar noch mehr. Und ich weiß natürlich, dass sich da auch welche wegducken. Aber im Großen und Ganzen, bei aller Kritik, die ich sonst immer habe an Abgeordneten, man kann nicht sagen, man kann sagen, dass sie die falsche Arbeit machen, aber man kann nicht sagen, dass sie zu wenig arbeiten und dass das nicht sehr ausfüllend ist. Deswegen glaube ich, dass es eben sehr angemessen sein muss und dass es auch eine gewisse Unabhängigkeit geben muss. Und das ist der Kern, auf den ich auch dann zurückkommen will. Denn diese Selbstbestimmung sollte dann über die Diäten ablaufen. Sie sollte nicht darüber ablaufen, dass Abgeordnete noch Nebenverdienste haben. Und auch bei den Vergünstigungen, die es sonst noch so gibt, über die dann meistens nicht diskutiert wird, die meistens nicht in den Medien stehen, auch dazu kommen wir gleich noch, auch die halte ich für teilweise nicht gerechtfertigt. Bis hin zu, dass Abgeordnete sehr willfährig sind und gerne sich mit Lobbyisten einlassen. Jetzt nicht, weil sie so arm sind, dass sie sich das Essen nicht selbst bezahlen können. Aber natürlich, weil nach dem Bundestag gerne eine Karriere dann vielleicht beim Lobbyverein lockt, wo sie weiterhin gut verdienen und dann überhaupt kaum noch eine Verantwortung tragen, also und vielleicht sogar weniger arbeiten als Abgeordneter. Also da gibt es sozusagen ja viel Raum. Und deswegen glaube ich, muss es eine angemessene Entschädigung geben. Aber die muss natürlich erstens Grenzen haben und zweitens muss sie dann andere Dinge auch verhindern, die ich gerade angesprochen habe. Und dann darf es eben auch Lobby-Deals und so weiter auf keinen Fall mehr geben. Das muss irgendwie auch klar sein. Also man kann streiten, was ist jetzt wirklich angemessen, um auf diese 635 Euro oder besser gesagt, vielleicht sollten wir lieber über die 11.227 Euro reden. Was ist nicht angemessen? Also ich finde ein Plus von 635 jetzt schon sehr, sehr üppig, muss ich sagen. Vor allen Dingen ist es dann ein wenig verlogen sogar, wenn die das jetzt fordern oder verteidigen, auf der anderen Seite dann bei anderen Erhöhungen ja im Prinzip das absolute Gegenteil fordern. Also nehmen wir mal zwei Beispiele raus. Es gab ja unlängst und gibt es ja immer noch die große Debatte über das Bürgergeld. Diese riesige, also von Lindner und anderen, die dann immer von riesigen Erhöhungen sprechen. Ja, was wurde denn da erhöht? Da wurde das Geld nach langer Zeit mal ein bisschen angepasst und um 62 Euro im Monat erhöht auf 563 Euro. Da soll mal ein Bundestagsabgeordneter von leben. Das heißt, diese Erhöhung jetzt geht, allein die Erhöhung ist größer als das, was jemand mit dem Bürgergeld bekommt. Und die Erhöhung waren 62 Euro, also nicht mal ein Zehntel. Und weil ja viel darüber gesprochen wird und ich weiß ja, da gibt es ja super viel Neid und Debatten gegeneinander, also wo Dinge gegeneinander ausgespielt wird, ja, dann nehmen wir mal den Mindestlohn. Das ist nämlich die zweite Debatte, die gerade geführt wird, wo auch viele sagen, ja, der Mindestlohn ist jetzt schon zu hoch, das geht nicht, den jetzt nochmal zu erhöhen. Ne, also 14, 15 Euro wird ja sogar diskutiert, nee, das geht überhaupt nicht und das können wir uns ja auch nicht leisten. Also erstens bezahlt den Mindestlohn ja nicht der Staat wie die Diäten oder auch das Bürgergeld, sondern das zahlen ja die Konzerne. Und naja, was bedeutet denn das? Also was wäre denn das für eine Höhe? Also wenn das auf 14 Euro erhöht würde, anstatt auf 12,80 Euro, das ist die nächste Stufe, dann wäre das 1,20 Euro mehr und das würde bei 38,5 Stunden circa 230 Euro im Monat mehr ausmachen. Und zwar von niedrigem Niveau aus gesehen. 230 Euro mehr. Ich halte das für sehr gerechtfertigt. Dagegen sind natürlich die 635 dann auf der Höhe, die wir eh schon haben im Bundestag, eher anzuzweifeln. Also aber nochmal, ich kann auch mit den 11.000 leben, aber dann bitte, liebe Politikerinnen, liebe Politiker, dann bitte mal Maß halten bei den anderen Debatten und das mal ins Verhältnis setzen zu dem, was ihr verdient. Das muss man dann doch irgendwie sehr deutlich nochmal sagen. Spannend auch, dass es zwar immer Einzelne gibt, die da Bauchschmerzen mit haben, aber dass doch am Ende alle Parteien, egal wie sich sonst bekriegen, sich dann da einig sind. Auch die AfD, die sonst ja alles zerschießt und angreift, ja, diese Diätenerhöhung machen sie auch gerne immer mit. Die einzige Partei, die da jetzt ausschert, ist die Linke, die diese, und das hat sie schon mehrfach getan, auch in der Vergangenheit, auch als ich im Bundestag war, die gegen diese Erhöhung ist. Aber ansonsten machen sie da alle mit. Ich will noch eins einwerfen, was auch jetzt gerne unter den Tisch fällt. Das ist nicht die erste Erhöhung jetzt in dem neuen Bundestag. Der neue Bundestag ist ja erst 2,5 Jahre im Amt, wo man ja schon fast wieder auf die nächste Wahl guckt. Also als ich noch im Bundestag war, im letzten Bundestag, gab es für jeden Abgeordneten 9.985 Euro. Das heißt, insgesamt ist die Erhöhung und Anpassung jetzt bei 1.200 Euro. Das heißt, mal eben 1.200 Euro mehr für jeden Abgeordneten innerhalb einer Legislaturperiode, innerhalb von 3 Jahren. Ja, das muss man auch nochmal ins Verhältnis setzen. Das ist genau das Geld, mit dem viele Menschen insgesamt hinkommen müssen. Und das ist hier nur die Erhöhung. Zudem wird auch gerne unterschlagen, dass damit die Rentenansprüche steigen. Kriegst mehr Geld, das Geld, was du kriegst, das wird dann hinterher ausgerechnet, je nachdem, wie lange du im Bundestag warst. So viel kriegst du dann auch an Rentenansprüchen. Auch bei den Rentenansprüchen, ja, wir haben ja alles Mögliche hinter uns, Riester-Rente, sonstiges, private Vorsorge hast du nicht gesehen. Abgeordnete kriegen aber üppig Rente. Und je größer sozusagen der Anteil ist, den sie jetzt an Diäten kriegen, desto größer werden die Rentenansprüche. Auch das ist meistens eine Diskussion, die nicht benannt wird. Und das muss man eben vielleicht auch in Beziehung setzen, wenn man über das Gesamtthema spricht. Also nicht bitte nur über diese 11.000 Euro reden, sondern wenn, dann wirklich um dieses Gesamtthema und die ganzen anderen sonstigen Vergünstigungen. Ja, ich will nicht auf alle eingehen, habe das auch teilweise ja schon gemacht, aber ein paar nochmal nennen für die Einordnung. Also, ich glaube, ein sehr wichtiger Teil, der auch gerne unterschlagen wird, das sind die 5.000 Euro mittlerweile an Kostenpauschale, die es gibt. Die sind doppelt wichtig, weil die 11.000, also gut 11.000 Euro Diäten, die müssen auch versteuert werden. Und da kann man es vielleicht auch nochmal ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also, wenn du das gut versteuern musst, bist natürlich dann in der obersten Steuerklasse, du hast die größten, also ich war immer gesetzlich noch krankenversichert, dann bist du auch natürlich in der höchsten Stufe, ich habe da also 900 Euro immer auch bezahlt, weil ich da auch solidarisch war und nicht privat, sondern habe dann in die gesetzliche Kassen einbezahlt. Und wenn du, ja, Abgeordneter bist, ist es häufig auch so, also bei mir zumindest, aber ich weiß auch bei vielen anderen, du gibst, und bei manchen Parteien ist es auch geregelt, du gibst einen hohen Anteil an die Parteien ab. Das machst du ja alles vom Nettolohn und nicht vom Bruttolohn. Und du spendest auch. Und es gibt ja kein Festchen in deiner Nähe, die nicht fragen, ob du ein bisschen was dazu tust. Das heißt, du hast schon ziemlich hohe Abgaben am Ende oder Gelder, die wegfallen. Natürlich mehr, würde ich jetzt sagen, bei Parteien, also bei den konservativen, liberalen Parteien, die geben nicht viel. Die holen ja auch eher viel Spenden von Konzernen rein. Damit fallen auch ihre Abgaben niedriger aus. Also praktisch, obwohl sie trotzdem am meisten von den Nebenverdiensten profitieren. Aber ich will das zumindest mal ein bisschen ins Verhältnis setzen. Das heißt, bei diesen 11.000 oder über 11.000 kommt natürlich eine andere Zahl raus hinterher. Und wenn man das jetzt vergleicht, ich habe das mal verglichen, das waren es aber keine 11.000, waren es unter 10.000, aber trotzdem hat ein Filialleiter einer Bank, selbst einer Sparkasse, einer größeren Stadt, also einer großen Filiale, am Ende mehr auf seinem Konto. Und da würde ich dann schon sagen, sind diese 11.000 schon wieder angemessen oder die 10.000. Aber jetzt nochmal zu den Vergünstigungen. Die 5.000 habe ich schon angesprochen. 5.000 Euro Kostenpauschale, die werden eben nicht versteuert. Jetzt wissen das viele gar nicht. Oder? Was sind das Kostenpauschale? Wofür ist das Geld? Ja, generell muss man sagen, soll es ein Geld dafür geben. Das ist schon in Ordnung. Also wenn du Abgeordneter bist und beispielsweise ja aus Dortmund kommst, aus Freiburg oder sonst wo, aber es gilt dann halt im Endeffekt für alle Abgeordnete, brauchst du ja eine Wohnung in Berlin. Das heißt, du bist 23 Sitzungswochen in Berlin, musst da wohnen und musst das bezahlen. Manche wohnen im Hotel, aber das ist jetzt nicht gerade günstiger. Oder du holst dir eine Wohnung, aber der Unterhalt mit bis Zweitwohnungssteuer, hast du nicht gesehen, Miete, Energiekosten und so weiter, ist ja nicht so günstig, selbst wenn du da keine hohen Ansprüche hast. Der größte Batzen geht allerdings weg fürs Wahlkreisbüro. Also wenn du einen Wahlkreis hast, eigentlich solltest du immer, egal wo du herkommst, ein Büro haben, was ja ausgestattet werden muss, was versichert sein muss und so weiter. Und da kommen eine Menge Kosten auf dich hinzu. Dazu kommen natürlich dann auch immer Sachen wie Öffentlichkeitsarbeit. Bestimmte Ausstattungsdinge kriegst du zusätzlich noch, bestimmte werden aber auch nicht bezahlt. Das heißt, du hast ja einen Aufwand dafür, dass du Abgeordneter bist und diese politische Arbeit vollziehst. Da ist es auch gerechtfertigt, dass es noch was gibt. Man kann auch sogar noch rechtfertigen, dass nicht alles haarklein abgerechnet wird, weil was sonst eigentlich üblich wäre, weil das wäre ein riesiger Verwaltungsaufwand, wenn du jede Stift und so weiter dann da berechnen würdest mit Rechnungen. Aber diese 5.000 kannst du nur ausnutzen, wenn du wirklich ein Wahlkreisbüro hast, wenn du wirklich viel politische Arbeit auch vor Ort leistest. Und das tun eben nicht alle. Und sie müssen dafür überhaupt keine Rechenschaft für ablegen. Also zum Beispiel gibt es leider immer mehr Abgeordnete, da hat mich auch ein Journalist draufgebracht, der da mal recherchiert hat, die keine Wahlkreisbüros mehr eröffnen. Also ich kannte das noch, da haben teilweise manche haben zwei Wahlkreisbüros gehabt, weil sie eine große Fläche abdichten musste und weil sie nicht nur in einem Ort, sondern dann auch noch an einem anderen Ort ein Wahlkreisbüro gemacht haben. Jetzt gibt es immer mehr, die gar kein Wahlkreisbüro mehr haben. Die wohnen komplett in Berlin, fahren dann ein-, zweimal im Monat in ihren Wahlkreis, wo sie eigentlich herkommen. Vielleicht übernachten sie da auch mal, machen da gleich am Stück mehrere Veranstaltungen, meistens Parteiveranstaltungen, und dann sind sie wieder weg. Das heißt also, einmal kommen sie ihrer Pflicht nicht nach, wirklich Wahlkreisarbeit zu leisten, weil es die Hälfte der Arbeit sein sollte eines Abgeordneten. Das macht es ja auch aus. Und sie stecken sich das Geld noch ein, weil sie gar kein Wahlkreisbüro mehr haben und vielleicht noch nicht mal mehr eine Wohnung haben, also nur eine Wohnung haben und nicht die zweite Wohnung haben und dann nur noch ab und zu diese Übernachtungen bezahlen müssen. Und das kann es nicht sein, dass von den 5.000 Euro steuerfrei dann noch ein oder zwei oder vielleicht sogar noch mehr 1.000 abgezweigt werden und in die Kasse der Abgeordneten wandert. Also da muss dringend nicht nur darauf geachtet werden, sondern das muss reglementiert werden. Bei den Renten muss auch einiges reglementiert werden. Ja, und bei den Nebenverdiensten ist ja ein großes Thema bei mir, generell ein großes Lobbythema. Da müssen auf jeden Fall andere Regelungen sein. Es reicht nicht, dass man es transparent gemacht hat. Vor allen Dingen so transparent ist es immer noch nicht. Wir haben immer noch die Zahlen nur vom letzten Jahr. Also da war der Bundestag 1,5 Jahre im Amt. Da gab es mal Zahlen. Jetzt sind sie 2,5 Jahre im Amt und es gibt nur die Zahlen von vor 1,5 Jahren. Aber allein in den 1,5 Jahren gab es Nebenverdienste von 25 Millionen. 40% aller Abgeordneten hatten da schon Nebentätigkeiten. Und ich finde das ein Wahnwitz. Vor allen Dingen, weil es eben zum Teil Nebentätigkeiten sind, die sie eben nur ausüben, weil sie Abgeordnete sind, also wo sie ihr Amt gebrauchen, um vielleicht bei irgendeinem Konzern einen Vortrag zu halten und dafür noch Geld abkassieren und damit natürlich auch in die Bredouille kommen, weil ja, wen sind sie denn dann verpflichtet? Der Bevölkerung, der Partei oder diesem Konzern? Das Thema hatten wir schon häufig. Ich will nur ein Beispiel nennen, weil er eben auch noch der Vizepräsident des Bundestages ist, der ja sowieso noch mal mehr Geld bekommt und auch noch eigentlich mehr Arbeit hat. Der hatte Nebenverdienste Verdienste von 140.000 Euro nach nur anderthalb Jahren. Unter anderem hat dieser Kubicki von der FDP, aber ich könnte jetzt auch andere von anderen Parteien nennen, aber das finde ich nochmal ein besonderes Beispiel, dieser Kubicki einen der Drahtzieher bei den ganzen Cum-Ex-Verbrechen vertreten. Also wir bezahlen einen Abgeordneten, der Vizepräsident, also auch noch eine wichtige öffentliche Funktion hat als Vize-Bundestagspräsident, der gleichzeitig Cum-Ex-Verbrecher vertritt und dann dafür zuständig ist im Bundestag, vielleicht sogar Ausschüsse leitet, also hat es Gerd Schick von der Finanzwende beschrieben, der ja auch im Bundestag war, und gleichzeitig dann Sitzungen leitet, wo es dann darum geht, wie man mit Cum-Ex-Verbrechern umgeht. Mehr dazu ja vielleicht nochmal in der letzten Sendung, aber ich konnte es hier einfach auch nicht verschweigen. Ja, das ist die Situation. Das heißt, wenn wir über Diäten reden, Erhöhungen reden, müssen wir, glaube ich, einige Dinge beachten. Ja, vielleicht gleich noch ein paar Zuspitzungen zu dem Thema und das nochmal zusammengefasst. Aber auch die Vorschläge dazu gleich dann in meiner Mutrede am Ende dieser Sendung. Jetzt noch der Hinweis, die nächste Sendung wird sich sehr, 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 sehr wahrscheinlich dann mit der Europawahl auseinandersetzen, aber auch natürlich auch da aus einem anderen Blickwinkel, als das sonst gerne getan wird. Ja, jetzt meine Mutrede zu dem Thema Diätenerhöhung, aber das Thema muss ja ein bisschen breiter diskutiert werden, aber trotzdem natürlich großer Trubel um die 635 Euro, die der Bundestagsabgeordnete zu seiner Diät dazukriegen soll ab Juli. Das macht dann über 11.200 Euro im Monat. Das ist natürlich schon üppig und da kann man dann von Big Bundestag schon sprechen. Also noch nie war ein Bundestag so groß und noch nie haben die Abgeordneten so viel verdient. Aber ist das nicht auf der einen Seite gerechtfertigt? Wie muss man das betrachten? Ich finde, ein Abgeordneter soll angemessen verdienen und er soll auch gut verdienen, weil wir eine gute Leistung von ihm erwarten. Und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass das eine 55-60-Stunden-Woche ist. Und egal, welche Kritik ich sonst auch an meinen Kolleginnen und Kollegen habe oder auch jetzt am aktuellen Bundestag, es ist eigentlich nicht die, dass sie zu wenig arbeiten. Aber das heißt auch, dass dieser Bundestag dann gleichzeitig sehr unabhängig sein soll, dass die Abgeordneten unabhängig sein sollen und dass sie eben die anderen Verdienstmöglichkeiten uns genauer anschauen müssen, zum Beispiel die Nebenverdienste, die ich eben dann absolut für unangemessen halte. Ein Wort aber auch nochmal zu der Unangemessenheit. 635 Euro ist trotzdem, finde ich, sehr viel. Wenn man gleichzeitig diskutiert, dass zum Beispiel die Erhöhung beim Bürgergeld um 61 Euro viel zu hoch ist und man die nicht mittragen kann, das machen ja viele Abgeordnete, die jetzt aber die 635 Euro für total angemessen finden. Das geht sich natürlich nicht aus, auch nicht, wenn wir über Mindestlohn reden. Meine Güte, wir reden da um 14 oder 15 Euro Mindestlohn. Das wäre vielleicht 1,20 Euro mehr, als bei der nächsten Erhöhung eh kommt. Auch das ist deutlich weniger dann an Erhöhungen, die jetzt der Bundestag dazu kriegt. Und das ist ja auch nicht die erste Erhöhung, die man beim Bundestag da berechnen muss. Und trotzdem muss man sich da vielleicht eher andere Sachen angucken. Die Rentenbezüge, die übrigens dann jetzt auch steigen damit. Oder zum Beispiel eine 5.000-Euro-Pauschale, die der Abgeordnete steuerfrei kriegt im Gegensatz zu den Diäten. Und wo er nicht nachweisen muss, dass er zum Beispiel ein Wahlkreisbüro hat, was viel Geld kostet. Und was nämlich einige Abgeordnete nicht mehr haben. Er muss das nicht nachweisen. Das heißt, er kann sich auch 1.000, 2.000 oder noch mehr Geld davon steuerfrei einfach auf sein Konto packen, was er vielleicht nicht ausgibt. Das, finde ich, geht zum Beispiel nicht. Erst recht gehen nicht die Nebenverdienste, die ja auch noch gerade aus Lobbygesichtspunkten sehr, sehr kritisch zu betrachten sind. Da verdienen ja einige Abgeordnete nur deshalb irgendwo noch was nebenbei, weil sie da Lobbys einen Gefallen tun, weil sie dann zum Beispiel für Vorträge bezahlt werden und dann wahrscheinlich sogar im Bundestag nach dem Mund der Lobby sprechen. Da muss auf jeden Fall sehr restriktiv eingegriffen werden. Wir haben da zwar mehr Transparenz, aber auch nicht besonders viel. Also wir wissen jetzt, nach anderthalb Jahren 23 Millionen zusätzlich verdient worden sind. Das kann so nicht sein. Erst recht nicht, wenn wir überlegen, dass das 40% der Abgeordneten sind, die sonst dann eben ihren Job nicht astrein ausfüllen können und auch wahrscheinlich die Zeit nicht investieren können. Das heißt, die Bevölkerung bezahlt den Bundestag, sie ist also die Chefin und sie sollte dann sozusagen nach deren Gusto sollte man dann auch handeln und es gibt sozusagen die Gewissensfreiheit und kein Fraktionszwang und nichts. Das heißt, dann hat die Bevölkerung auch ein Recht dazu, das zu kontrollieren. Ich bin dafür, dass das geregelt wird. Man kann diese 11.000 bezahlen, aber da müssen die anderen Punkte geregelt haben. Man muss sie sozusagen einschränken. Ich bin dafür, beim Mindestlohn gibt es das übrigens, dass es eine Kommission gibt, sozusagen, die guckt, was kriegen die mehr. Dann soll es bitte auch eine Kommission geben, die das überwacht, was der Bundestag bekommt und auch diese Erhöhung überwacht. Und eigentlich bin ich aber auch dafür, dass es am Anfang auch eine Art Bürgerversammlung gibt, die mal festlegt, was darf ein Abgeordneter, was verdient er, was kriegt er zusätzlich und dass das als Ausgangspunkt genommen wird für alle anderen Debatten. Ich glaube, dass wir da ein bisschen größeren Grund haben. Es kann nicht sein, dass der Bundestag, dass die Abgeordneten alle ihre Regeln selbst machen und ihr Gehalt selbst bestimmen. Das wollen auch gar nicht alle, sondern ich finde, das muss da eine Unabhängigkeit geben und das müssen wir dringend einführen. So, und damit sind wir auch am Ende der Sendung. Also nochmal der Hinweis, nächstes Mal die EU und dranbleiben, weiterempfehlen, würde mich freuen. Bis dann. Ciao.